Wunderschönen guten Morgen euch Ihnen allen. Ich freue mich, hier zu sein. Und kurz Vorstellung, klar, ich fange an mit meiner Frau Conny. Die kommt über den Berg, Dianaburg, aus dem Ulmtal. Da haben wir uns dann auch, ja, über 40 Jahre ist das dann her, verheiratet. Und Conny war dann auch lange der Kinderchor der Wetzlarer, Margret Birkenfeld. Conny hat dann mit den Sunshine Kids die Nachfolge übernommen. Und wir freuen uns, hier zu sein. Ich bin auch hier sehr verbunden eigentlich. Natürlich fahre ich, wenn wir zur Schwiegermutter ins Ulmtal fahren, immer mal durch Ehringshausen durch, wenn wir über die A45 kommen. Ehringshausen ist mir aber bekannt seit meiner CVM-Zeit als Jugendlicher und junger Erwachsener. Es ist Anfang der 90er, Ende der 80er, dass ich meine, das letzte Mal hier gewesen zu sein. Jedenfalls war der Eberhard Adam hier Prediger und wohnt hier nebenan, und er hatte so ein schönes Turmstübchen mit voller Bücher. Das hat mich dann immer fasziniert, lange her. Ich bin mittlerweile im Ruhestand, war bis 95 leitender CVM-Sekretär in Gießen, bin dann beruflich gewechselt in die Klinik Hohe Mark, war dann zuletzt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation und auch mit im Qualitätsmanagement aktiv. Bin in Gießen in der Johanneskirche, dort aktiv, in der Johannesgemeinde, und freue mich sehr, dass der Matthias Bender mich eingeladen hat. Und von der habe ich dann zugesagt, nach über 30 Jahren, 35 Jahren, ich weiß gar nicht genau, wieder mal hier in Ehringshausen zu sein. Im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade und Friede sei mit euch. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben es schon gehört, im evangelischen Kirchenjahr ist das der heutige Sonntag Laetare. Freut euch. Und er gilt als kleines Osterfest schon mitten in der Leidenszeit Jesu, quasi eine Schneise hin zur Osterfreude und zu dem Heil, das uns geschenkt ist in der Auferstehung von Jesus Christus. Und in manchen Kirchen wird das auch liturgisch sichtbar durch die liturgischen Farben. Das Violett und Lila der Buße, der Passionszeit, wird gemischt mit dem Weiß von Ostern, und es gibt Rosa-Violett, und das ist der Sonntag. Laetare, der hat die liturgische Farbe Rosa. Also auch optisch sichtbar mitten im Leid schon auch ein Tor zur Freude. Freue dich. Vor 3 Wochen hat Christoph Mais schon einmal hier über die Freude gepredigt. Er bezog sich auf den Philipperbrief, 4. Kapitel, den Vers: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Sein ermutigender und wichtiger Schlusssatz lautete: Paulus fordert uns nicht dazu auf, dass wir uns über die Herausforderungen des Lebens freuen, sondern dass wir in den Herausforderungen des Lebens einen Gott haben in Jesus Christus, der da ist, der mit uns ist, der uns liebt. Das ist der Grund zur Freude. Ja, Jesus Christus ist die Ursache, ist der Grund ewiger Freude. Das ist eine entscheidend wichtige Botschaft, an welche ich heute anknüpfen möchte mit einem anderen Bibelvers. Und dieser zielt auf die Wirkung von Freude, auf die Qualität von Freude, auf das Wesen von Freude und vor allen Dingen auf die heilsame Lebenskraft von Freude. Und dazu lese ich einen Text aus dem Buch des Propheten Jesaja 12, das Danklied der Erlösten. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm, und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden schöpfen Wasser aus den Heilsquellen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket den Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet den Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Herr, öffne unsere Herzen und unseren Verstand für deine Botschaft. Nimm alles beiseite, was uns ablenkt. Lass dein Wort heute ein Licht auf unserem Wege sein und uns deine Liebe neu erfahren lassen. Amen. Unser Jesaja-Text ist voller leidenschaftlicher Worte. Von Dankbarkeit hören wir, von Befreiung und Erlösung, erlöst sein, befreit sein. Welch ein schönes Erleben, ein gutes Gefühl, Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung haben sich erfüllt. Fröhlichkeit und Jubel brechen sich Bahn. Man fühlt sich sicher, angstfrei und getröstet. Alles, woran wir geglaubt haben, ist wahr geworden. Die hier angesprochenen Menschen singen vor Glück. In immer neuen Wendungen werden positive, emotionale Zustände beschrieben. Und mittendrin ist Gott. Nur ein Gefühl sprengt den Rahmen: Zorn, göttlicher Zorn. Doch exakt diese starke Emotion verwandelt sich ins Positive, in vergebende Liebe. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Zu der Zeit. Wann? An Ostern. Ostern ist die Zeitenwende vom Zorn Gottes in die liebende Vergebung. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 4 genau das. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Und was tut ein guter Vater, wenn ein Kind zu ihm kommt und ihm sein kummervolles Herz ausschüttet? Trösten natürlich. Denn Gott hat seinen Zorn abgewendet. Dieser hat sich durch Jesu Kreuzigung und Auferstehung und die damit geschenkte Erlösung von Sünde und Tod in den Trost der Liebe verwandelt. Wir wurden losgekauft, freigekauft vom Tod und Teufel aus Liebe. Und diese Liebe ist nun für uns eine Quelle wunderbarer Gefühle. Sie sind da, ob wir aus ihnen dann schöpfen oder nicht. Und eine Frage drängt sich da natürlich auf. Hat Gott Gefühle? Können wir darüber reden? Offensichtlich. Vom Zorn Gottes haben wir schon gehört. Durchgängig wird in der Bibel ein Gott mit Gefühlen geschildert. Die Schrift spricht von einem liebenden Gott, einem eifernden Gott, einem zornigen Gott, einem trauernden Gott, einem enttäuschten Gott, einem barmherzigen Gott und in Jesus Christus sogar von einem Gott, der weint. Da weinte Jesus, heißt es im Johannesevangelium Kapitel 5, 11, 35. Es ist der biblische Monatsspruch für März, also auch für heute. Ich lese, als Jesus sah, wie Maria über den Tod von Lazarus weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, Wo habt ihr ihn bestattet? Komm und sieh. Da weinte Jesus. Und die Freude, ja, trotz allem Leiden, ist sie da. Und sie hat das letzte Wort. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf ist von einem Himmel die Rede, der voller Freude ist. Ja, Gott hat Gefühle und der Himmel ist voller Freude. Der Himmel ist ein fröhlicher Ort. Die Engel haben vor Freude gesungen, so schildert es im Lukas-Evangelium, die Bilder von Verlorenen. Alles, was zurückkommt, die Engel haben sich gefreut. Also darum, weil hier von den Gefühlen überall, die dort in den Schriften auch uns nahegebracht werden, dass Gott eben uns liebt, das ist ja auch ein Gefühl, ist es gut zu wissen, dass Gott Gefühle hat, weil er kennt dann eben auch unsere Gefühle. Also ein ganz, ganz großes Verstehen von dem, was in uns ist. Das ist ja das, was in Jesus ja so vollkommen ist, dass er uns kennt und versteht. Bevor ich jetzt auch mit dem biblischen Text weitermache, halte ich es für wichtig, einen kleinen Exkurs zum Thema Gefühle zu machen. Über Gefühle zu sprechen, sie zuzulassen und zu spüren, ihnen auf den Grund zu gehen, das ist schon eine spannende Sache und eine sehr persönliche Angelegenheit. Auf Fragen, wie geht es dir oder wie fühlst du dich, antworten wir in der Regel auch zurückhaltend und das ist auch oft sehr gut so. Aber auch das ist wahr, nicht jeder spürt seine Gefühle, nicht jeder kann sie benennen und trotzdem sind sie da. Sie sind wesentlich. Gefühle gehören zum Menschsein dazu. Auch wenn der Umgang mit Gefühlen, zum Beispiel bei Konflikten, Verlusten oder in Krisen, Menschen in Krankheitsnöte bringen kann. Zum Beispiel Angst und Aggression. Daher ist es wichtig, dass wir gut umgehen mit Gefühlen, dass wir auch je nachdem uns Hilfe holen im Umgang mit den eigenen Gefühlen. Ein gutes Gleichgewicht mit Gefühlen stärkt die seelische Gesundheit und auch das Miteinander. Diese realistische Sicht auf das Thema Gefühle war nicht immer da. Ältere uns kennen das sicher noch. So erzieherisch, Disziplin und Gehorsam, so Sätze wie Jungs weinen nicht oder ganz extrem die sogenannte Zitterkrankheit im Ersten Weltkrieg. Es betraf Soldaten, die an schweren, meist psychisch bedingten Zitteranfällen, Lähmungen oder Ticks litten, ausgelöst durch traumatische Ereignisse im Trommelfeuer oder in den Schützengräben. Man nahm die Betroffenen nicht ernst. Im Gegenteil, man warf ihnen Angst, Feigheit und Simulation vor. Gefühle gehören nicht dazu, zu einem Mann. Man muss sie unterdrücken und wegdrücken. Und hinter dieser Überzeugung standen die Lehren der Philosophen und Denker der Aufklärung. Immanuel Kant zum Beispiel, sein Credo war, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist gut so und auch ganz, ganz wichtig. Und seine Erkenntnisse und die Erkenntnisse der Aufklärung waren die Grundlage von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Doch in einer Sache irrten sich auch Kant. Seine Forderung war, Erkenntnis muss emotionslos sein. Und das war ein Irrtum. Die reine Vernunft soll unabhängig von persönlichen Neigungen und Gefühlen arbeiten. In der Pädagogik hatte es zur Folge, dass man den Kindern ihre Triebe und ihre Gefühle austreiben musste. Man musste sie brechen, damit die Vernunft die Herrschaft übernehmen kann. Der Verstand und Vernunft als Steuerrad der Gefühle, denn die Gefühle würden als mächtige Leidenschaft der Seele die Suche nach der Wahrheit nur verwirren. Gefühle stören. Also das ist auch heute manchmal eine Botschaft von Menschen, die Gefühle missachten. Und was hat sich aber geändert, eben auch heute? Seit den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung wissen wir, dass es keinen einzigen Gedanken gibt, kein Erkennen, ohne dass eine Emotion dem vorausgeht. Denn jeder Gedanke entwickelt sich aus einer vorgedanklichen, emotionalen Beurteilung einer Situation. Also Gefühle sind eher Spezialwerkzeuge für unsere Lebensqualität und unser Sozialverhalten, unser Denken und Entscheiden. Ohne soziale oder emotionale Intelligenz funktioniert keine Gemeinschaft gut. Und dann kommen wir sofort an Texte des Neuen Testaments von Barmherzigkeit und Liebe. Das ist Empathie, das ist Verstehen des anderen, das ist nicht rationales Abhaken von Äußerlichkeiten und in Schubladen wegstecken von Menschen, nur weil sie vielleicht mal weinen. Deswegen halte ich den Exkurs über die Bedeutung von Emotionen für wichtig, weil er nochmal einen ganz guten Schlüssel bietet, um biblische Texte in ihrer ganzheitlichen Bedeutung auch zu erfassen. Denn die Liebe ist ja das Zentrale, die zentrale Quelle, aus der Gott uns seine Gemeinschaft anbietet und in dieser Gemeinschaft wir auch zu Hause sind. Wir sind in der Liebe zu Hause zutiefst. Die Heilsgeschichte Gottes, unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln ist in der Liebe begründet und hat eigentlich auch das als Kompass. Mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und ihr werdet sagen zu der Zeit, danke den Herrn, ruft an seinen Namen. Freude und Heil werden hier in Verbindung gebracht. Hier wird eine Quelle der Heilung beschrieben, aus der wir schöpfen dürfen. Eine Heilung von was? Das steht nicht hier. Aber es braucht keine Fantasie zu wissen, wovon wir, unabhängig von der Frage des ewigen Heils, auch in diesem Leben Heilung brauchen. Das kann jeder für sich selbst gut beschreiben. Heilung von Krankheit, Heilung von schlimmen Erinnerungen und Erlebnissen oder ganz allgemein Heilung von inneren und äußeren Schmerzen. Und welche Rolle spielt hier die Freude? Alfred Lechler, der Gründer der christlichen Klinik Hohe Mark, sprach davon, dass die Freude eine Medizin ist, eine Arznei. Er sagte in seinem Buch, leg deine Nerven in Gottes Hand, das sind 60er Jahren, er sagte, während alle negativen Gedanken wie Trauer, Angst, Hass, Verbitterung eine Verkrampfung der Nerven bewirken, wird diese durch freudige Gedanken gelöst. So ergibt sich die Tatsache, dass die Freude unentbehrlich für die Gesundheit der Nerven ist. Und weiter in der Tat, die Freude erweist sich als ein vorzügliches Mittel zur Erholung und Kräftigung der Nerven. Schon ein froher Gedanke, wie der Anblick eines Bildes, das den Beschauer anspricht, überhaupt jeder genussreiche Anblick, das Hören von Musik, die Vorfreude auf ein schönes Erlebnis, genügt meistens, um unwillkürlich ein Lächeln, ein Schmunzeln ins Gesicht zu bringen. Und er wickelte daraus eine Übung, die Schmunzelübung, um sich an gute und schöne Erlebnisse zu erinnern. Die Freude kann also geweckt werden, die Freude kann also erinnert werden und damit kommen wir zur Dankbarkeit. Im nächsten Vers heißt es, und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen. Dankbarkeit und Freude sind wie zwei Geschwister. Beide sind Medizin für die Seele und führen zur Anbetung Gottes. Freude und Dankbarkeit führen auch immer zum Handeln. Sie bringen uns in Bewegung. Sie wollen uns die lähmende Sorge nehmen, uns motivieren und Tatkraft für den Alltag geben. Wir haben es schon gehört, diesen Vers aus dem Buch des Propheten Nehemia, Kapitel 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft, ist der Motor unseres Handelns. Also von daher ist die Freude eine Kraftquelle, die wir immer wieder neu entdecken und erschließen dürfen, weil sie wirklich wie Medizin wirkt, in uns Zuversicht weckt und Kraft gibt im Alltag. Und im Prinzip geht es ja wirklich nur darum, sich auf Gott auszurichten. Wer dankbar sein kann für die guten Taten Gottes in seinem Leben, hat einen ganz anderen Fokus, hat einen ganz anderen Blickwinkel. Er richtet seinen Blick eben auf die positiven Dinge, statt immer nur auf das Negative zu schauen. Und das ist heilsam. Man könnte auch sagen, der Sinn meines Lebens soll sein, täglich meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Das ist eine Quelle der Freude und der Dankbarkeit. Und nicht umsonst wird deswegen die Freude auch eine Frucht des Heiligen Geistes genannt, auch im Galaterbrief. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Langmut, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut. Natürlich kann man einwenden, und es ist auch so, dass nicht immer jeder sich freuen kann. Ja, es gibt diese Situationen, aber die entscheidende Frage ist ja dann doch die, eher, wie kann ich verlorene Freude wiederfinden, anstatt zu behaupten, es gäbe sie nicht. In der Psychotherapie spricht man hier von einer sogenannten Rekonstruktion der Freudenbiografie. Ähnlich wie bei Lechler vor über 80 Jahren geht es um nichts anderes, als sich in Dankbarkeit an die schönen und freudvollen Erlebnissen des Lebens zu erinnern. Also an Kindheitserlebnisse, die schön waren, oder an schöne Erfahrungen. Und das wieder ins Gedächtnis zu bringen, das bringt dieses Schmunzeln und lockert die Nerven, wie Lechler sagen würde. Also die Freude als wertvolle Ressource, als Quelle der Kraft und Stärke zur Bewältigung des Alltags. Also die Freude ist eine Macht, eine innere Macht, wie Angst und Wut auch Mächte sind, innere Mächte. Und die entscheidende Frage für einen Menschen jedoch ist die, mit welchen Gefühlen ich mich eher und mehr beschäftige. Und schauen wir noch einen Blick genauer hin zur Freude. Was unterscheidet die Freude zu anderen Gefühlen? Und die Freude ist eine Emotion, die ist bei allen Kulturen, bei allen Menschen gleich. Es gibt Kulturen, da ist mehr die Scham im Vordergrund, oder sehr individualistische Kulturen, wo dann das Ego mehr im Vordergrund steht und dann der Stolz für das, was man geleistet hat, wer man ist, wie viel Milliarden man hat. Das ist für andere Kulturen wieder schlimm, die eher kollektiv denken, da ist Stolz ein Makel. Und so können auch die Gefühle unterschiedlich auch kulturell nochmal bewertet werden über ihren Stellenwert. Aber bei der Freude gibt es gar keine Diskussion. Die Freude ist bei allen Menschen, aller Nationen, aller Kulturen gleich. Weil wenn die wahre Freude kommt, dann ist sie nicht steuerbar. Trauer kann man verbergen, Angst kann man unterdrücken, Wut kann man bremsen. Aber die Freude ist nicht steuerbar. Wer sich wirklich freut, das fängt in der unbewussten Muskulatur der Augen an, die werden groß und weit. Freude ist nicht zu bremsen. Freude ist auch etwas, was sich mitteilt. Trauer und Angst führen in die Einsamkeit, Freude führt in die Gemeinschaft. Freude ist eine Kraft, die zusammenbringt, die nicht zu bremsen ist. Und es gibt eine schweizerische, nicht fromme Psychologin, die Verena Karst, die über die Freude geforscht hat, die beschreibt eine interessante Entdeckung. Das ist wohl das Grundsätzliche an der Freude, dass sie uns in Verbundenheit mit etwas bringt, das über uns hinausgeht. Dass Freude auf Transzendenz hin ausgelegt ist. Freude ist eine Emotion, eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Denn die echte Freude ist in der Ewigkeit verankert. Der Himmel ist voller Freude. Und die Freude, die wahre Freude, ist nur in der Transzendenz letztlich zu erfassen, beziehungsweise das, was man eben Metaphysisch hat sie das formuliert, aber wir wissen, dass es ja letztlich Gott ist, der in der unsichtbaren Welt als Quelle der Freude, die im Himmel angelegt ist, jetzt schon diese Freude immer wieder aufblühen lässt. Das ist auch schon ein Vorschuss auf den Himmel, diese Freude zu erleben. Immer wieder sicher in kleinen Portionen, aber trotzdem. Und eine Kraft eben, die das Verlorene sucht und nach Hause bringt. Und diese Botschaft gilt mitten im Leid und erst recht da. An dieser Stelle fasziniert mich immer ein Vers, auch aus dem Jesaja, Jesaja 52, Vers 12. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle, die sagen, ich kann mich nicht mehr freuen. Es geht nicht, ich bin zu kaputt. Doch auch das Kaputte, die Trümmer werden aufgefordert, sich zu freuen. Die Trümmer, die kleinen Bruchstücke menschlichen Lebens kommen wieder zusammen. Das Zerstörte wird wieder aufgebaut. Die Fehler, die falschen Wege und Entscheidungen lösen sich auf in der Liebe Gottes. Seine Vergebung für unsere Schuld ist unser Trost. Aber auch die Trümmerkräfte von Einsamkeit, Angst, Zweifel und Sorgen können überwunden werden. Jetzt schon, seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Zum Schluss kommt hier ein Jubel. Macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze, freue und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Dieser Jesaja-Text ist eigentlich ein Psalm. Das Danklied der Erlösten, das wurde in den Gottesdiensten, in den Tempelgottesdiensten oder Synagogengottesdiensten, also das hat eine ganz lange Tradition. Aber hier dieser Jubel und diese Vorfreude auf die Erlösung ist ein elementarer Bestandteil eines jeden Gottesdienstes, den wir jetzt aus der jüdischen Tradition übernommen haben mit dem Auferstehungstag, dem Sonntag, dass wir auch immer wieder in diesen Gottesdiensten uns dieses Heils und dieser guten, schönen Zukunft immer wieder daran erinnern dürfen und Freude schöpfen und singen. Und singen und loben ist ja etwas, was ja auch Gefühle auslöst. Gerade das Singen und die Musik hat ja auch heilsame Kräfte. Und von daher, und Musik fördert auch die Gemeinschaft. Von daher ist es tatsächlich so, dass jeder Gottesdienst etwas ganz, ganz Heiliges ist und in uns Freude wecken möchte. Mal mehr, mal weniger, aber dass es Tankstellen sind aus der Quelle des Heils, aus der wir schöpfen dürfen. In 3 Wochen feiern wir Ostern. Vorher ist noch die Karwoche mit all ihrer Schwere, doch die Vorfreude auf die Erlösung und das Heil Gottes für uns Menschen darf jetzt schon sein. Die kann uns keiner nehmen. Nicht für das Osterfest 2026, sondern darüber hinaus überhaupt für das kommende Reich Gottes in Ewigkeit. Und deswegen lasst uns fest im Glauben, in der Freude bleiben, im Frieden und diese Botschaft weitersagen, wo uns Gott hingestellt hat. In ihm ist Trost und Hoffnung und Erlösung durch Jesus Christus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.